wenn dann plötzlich La Nina irgendwann in der Pause kam. Und ich freue mich auf nächste Woche.
Ja, mach mal.
Da sollten wir noch eine Runde machen.
Auf alle Fälle.
Gell?
Oh, es gibt so viel.
Gell? Ja. Ich freue mich drauf.
Ja. Langweilt euch nicht die Woche.
Gibt keinen Grund. Das ist schönes Wetter. Da kann man ganz viel machen. Am liebsten irgendwo im Schatten sitzen.
Genau. Tschüss.
Tschüss und schöne Woche.
Ja.
Darum haben wir den Verdacht, dass es euch heute bei uns gefällt. Mondschein beleuchtet euren Heimweg, da werdet ihr euch wohl nachher. Wie wir euch kennen, noch lange nicht trennen, was ja auch sonderbar. Schon wieder geht. Ist es denn tatsächlich so spät? Na dann lebt wohl, grüßt alle Freunde von uns. Tschüss, nett von euch, dass ihr heute kamt, dass ihr euch die Zeit einmal nahmt. Hat sich's gelohnt, kommt gut nach Hause.
Stehst du auf Filme? Dann bist du hier genau richtig. Egal ob Liebesschmonzette.
Nein, Richard, nein, was ist mit dir? Gestern Abend hast du gesagt.
Gestern Abend haben wir eine ganze Menge gesagt.
Arthouse.
You talking to me?
Komödie.
Ich bin der Dude. Und so sollten Sie mich auch nennen, ist das klar? Entweder so oder seine Dudeheit oder Duder oder. Oder auch El Duderino, falls Ihnen das mit den Kurznamen nicht so liegt.
Oder Western.
Siehst du, auf dieser Welt gibt es zwei Kategorien von Menschen. Die einen haben einen geladenen Revolver und die anderen buddeln. Los, buddeln.
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin mit Patrick und Reinhard.
abgestiegen von ihren Ponys, die beiden Halunken. Und ihr hört ihn schon hier im Hintergrund, Halunken Patrick. Und wir sind ausgeritten heute vom Studio A weg von der Johannesstraße 56 an einen sehr einsamen Ort hinter dem großen Kino. Beschreib mal, Patrick, das ist ja fast schon so ein Film-Nicht-Ort. Also hier könnte ja wirklich in Italo-Western spielen.
Manchmal sieht man auch die Heuballen, wie sie hier rumlaufen. Ich bin hier sehr häufig, weil ich hier nochmal erstens sitzen kann, hier auch manchmal ein bisschen was los ist und zum anderen gar nicht weit weg ist vom Kino, ohne dass man gleich so in der Innenstadt irgendwie so, weißt du, da, wo will man denn in der Innenstadt sich hinsetzen? Und deswegen ist es ein sehr charmanter Platz.
Immer wenn man denkt, es geht nichts mehr, kommt ein neuer Spielberg daher. Das war mal ein Spruch vom Filmkritiker Helmut Karasek. Und das stimmte auch, das stimmt möglicherweise auch jetzt noch, denn es gibt einen neuen Film des Regisseurs Steven Spielberg, Disclosure Day, der Tag der Wahrheit. Das werden wir als Thema haben. Überhaupt Spielberg, wir werden noch einen zweiten Film besprechen.
Also wenn nochmal ein Steven Spielberg ins Kino kommt, wäre es ja ein Frevel von den Halunken, diesbezüglich nicht doch ein, zwei Gedanken noch loszuwerden. Macht euch bereit auf eine wundervolle Laudatio und eine kleine Liebeserklärung, denn was anderes kann ich mir nicht vorstellen von uns.
Und dann gibt es noch ein bisschen was Politisches, und zwar eine Dokumentation über die DDR-Bürgerrechte Bärbel Bohley. Bleibt also dran, jetzt gibt's erstmal Musik.
Too soon. Glorreiche Halunken, das Filmmagazin auf Radio Frei.
Wenn Sie rausfinden würden, dass wir nicht allein sind. Wenn es Ihnen jemand zeigen, es beweisen würde. Würde Ihnen das Angst machen?
Guten Morgen, Kansas City. Was erwartet uns heute? Lassen Sie uns... Heute ist... Heute ist...
Sie lange für geübt, dieses Knacken, was wir gerade gehört haben. Das war die Schauspielerin Emily Blunt als Margaret Fairchild. Sie spielt eine Wetteransagerin und das war ein Ausschnitt aus dem neuesten Film von Steven Spielberg, Disclosure Day, der Tag der Wahrheit. Und wir haben schon gehört, sie sind unter uns. Es geht offenkundig um Aliens. Es wird hier noch gar nicht so viel angedeutet, außer es gibt noch einen Typ, gespielt von Josh O'Connor, ein Whistleblower, ein Cyber-Experte, der offenkundig aus dem Unternehmen ausgestiegen ist. Jetzt sage ich schon sehr viel, Daniel Kellner heißt er. Aber man spielt ja schon auch ganz schön mit dem Mysteriösen. Also, dass wir erstmal gar nicht wissen, worum es geht. Wir werden ja erstmal einen Wrestling-Kampf ganz am Anfang reingeschmissen.
Ja, das war ganz ungewöhnlich, dass halt bei Herrn Spielberg sowas auftaucht. Ja, im Grunde genommen hast du eigentlich ganz recht. Eigentlich ist es ein Polit-Thriller. Es geht eigentlich auch eher um die Moral dahinter und um die Wahrheit in unserer Gesellschaft. Deswegen hat man das Ding auch Disclosure Day genannt und nicht irgendwie Disclosure Day und deren Folgen. Es geht ganz eindeutig darum, jemand hat eine Information und die Frage ist, und hier kommt eben das Thema, das du schon angebracht hast, aber es ist eigentlich gar nicht so wichtig, sondern es geht eher so darum, was ist, wenn wir jetzt die Informationen haben, die unsere Weltordnung einfach aus den Gleichen bringt. Und das ist erstmal die Grundfrage. Und dieses Mysteriöse, wie uns das auch präsentiert wird und wie auch gerade Emily Blunt, die ja scheinbar irgendwie auch in der Situation auch irgendwie als Medium oder ähnliches verwendet wird, ich bleib mal nur bei dem Informationsgehalt des Trailers, muss man natürlich sagen, dass da natürlich eine größere Geschichte dahinter steckt. Aber der Film erzählt uns im Grunde genommen eher so darum, was mache ich denn, wenn ich so eine Information habe und muss diese Information raus, und dadurch ist es dann doch ein politischer Film.
Das liegt so ein bisschen, derzeit hat der Steven Spielberg geredet, dann auch ein bisschen über ihn angefangen, wie so ein klassischer Film aus den 70er Jahren. Ne? Da gab es diese Conspiracy Theory Filme, also dass so Verschwörungen waren, entweder eingebildet oder tatsächlich. Und in diese Schiene reiht er sich auch so ein bisschen ein. Also Männer werden verfolgt und wissen erstmal, oder man weiß erstmal gar nicht so genau warum.
Nee, und das ist eigentlich auch das Schöne, dass es nicht so eine Art Thriller geworden ist, sondern dass es wirklich eher darum geht, natürlich müssen sie und werden sie auch verfolgt, aber es geht trotzdem im übertragenen Sinne, ich möchte nicht sagen, dass es jetzt ein Arthouse-Drama ist, das ist schon ein Action- oder ein Abenteuer-Thriller-Film, Steven Spielberg-like, also da ist er auch sich selbst treu, doch diese Zwischenszenen, und das war ja auch immer so stark, und selbst wenn man so einen Epos wie München sich anguckt, zwischendrin, das ist das Besondere bei Steven Spielberg, und auch hier ist die große Stärke, und dass der Cast, also neben Emily Blunt, Josh O'Connor oder Colin Firth auch, dass das auch sehr exquisit einfach besetzt ist und auf den Punkt besetzt ist, zeigt doch, dass es Steven Spielberg vor allem in diesen Zwischenmomente gibt, weil er einfach versteht, wenn ich nur Action-Szenen aneinanderreihe, dann erzähle ich hier nichts, dann kommt hier nichts Neues. Und diese Reibung, und gerade nicht nur die Reibung aus naturwissenschaftlicher Sicht, sondern, und das ist auch eine Besonderheit, die habe ich bei Steven Spielberg noch nie so gesehen, vor allem aus religiöser Sicht. Das Thema Religion ist unfassbar groß in diesem Film. Das ist eine Sache, wo sich, glaube ich, Steven Spielberg sagt, er hat den Film auch schon mehrere Jahre im Kopf gehabt, hat jetzt sich mit David Koepp zusammengetan, der ja das Drehbuch dann geschrieben hat, nach einer Idee von Steven Spielberg. Und ich glaube, dass Steven Spielberg, als er die Idee dafür hatte, war das, was eigentlich der Auslöser ist, nur eine Metapher. Ich glaube, es ging ihm um andere Dinge, nämlich auch um, was hatte ich als Kontrapunkt zur Religion zum Beispiel.
Das Gefühl habe ich ehrlich gesagt auch. Also man kann ja immer viel lesen, aber auch wenn man den Film schaut, war das auch so mein Gedanke. Der Film hat viele Themen, die er aufgreift. Was ist viele, aber einige. Aber das ein ganz wesentliches, hast du schon gesagt, ist Religion. Und warum funktioniert Religion? Und was würde passieren, wenn sozusagen irgendwas Externes käme, um es mal so zu sagen, was macht das mit der Religion? Ich glaube auch, dass das für ihn Auslöser war. Wenn man seine Filmografie anschaut, weiß man ja, es haben immer gewisse Themen ihm zu gewissen Alter auch beschäftigt. Also als noch junger Filmemacher war es oft natürlich die Kindheit und der abwesende Vater und dann war es natürlich auch ganz wichtig, wissen wir in den 90ern, seine jüdische Vergangenheit, die Auseinandersetzung damit und so weiter. Und ich komme jetzt wieder zu Disclosure Day, Film Nummer 35 übrigens in Spielbergs Schaffen. Merkt man denn ganz oft, dass es ein Spielberg-Film ist, oder merkt man es eher weniger? Weil mir ging es so, es gab Szenen, die haben mich auch an andere Spielberg-Filme erinnert. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ja. Also nach dem Film haben wir so ein bisschen aufgezogen, ach, das war doch Zurück in die Zukunft, haben wir doch hier gesehen, ach, das war doch Goonies. Also es war schon viel drin, was so dieses, ich sag's mal, um einen geschätzten Freund von uns da zu zitieren, aus dem Amblin-Haus kommt, also die ja auch wirklich viel auch drumherum so produziert haben. Und das merkt man einfach auch den Film ganz klar an. Man hat den Steven Spielberg-View oder wie er so schön heißt, das staunende Blick. Und das hat man ganz viel drin, aber positiv würde ich einfach sagen, also die Kamera von Janusz Kaminski, die ist ständig in Bewegung. Es ist ein, wir gleiten durch diesen Film. Also wie diese Kamera sich da wirklich nie aufgeregt, nie hektisch und trotzdem eine Dynamik drin hat, die wirklich auch Kinobilder erzeugt und die wirklich auch Tempo dran, natürlich auch hier wieder Schnitt, aber und Sounddesign, das ist natürlich alles groß und spektakulär und alles auch, John Williams ist zurückgekommen und hat nochmal Musik gemacht. Also wer weiß, also eigentlich wollte er nach Indiana Jones aufhören, aber er hat auch hier wieder Musik abgeliefert und das sind alles ganz tolle Facetten, dass ich da schon sagen muss, das ist schon ein klarer Steven Spielberg-Film und ja, man erkennt auch vieles wieder. Da jetzt aber, das ist ja jetzt auch so ein bisschen, das wird dem Film natürlich wieder vorgeworfen, wo ich mir immer so sage, wie kann ich jemand seine Handschrift, ich weiß jetzt nicht, ob jemand sagt zu AC/DC, oh, habt ihr heute Gitarren benutzt? Also ich finde das immer so ein bisschen, das ist für mich keine Bewertung oder tiefer gehen. Ich finde, das ist da drin, das ist klar zu sehen und ich bin dankbar, dass Steven Spielberg noch Filme macht und mir auch solche Sehgewohnheiten nochmal präsentiert.
Damit die Frage, um die ich ein bisschen rumtänzel, ist denn Disclosure Day auch ein guter Steven Spielberg-Film? Er hat ja so viele tolle Filme gemacht. Ist es denn am Ende auch ein guter Film geworden?
Ja, und das mache ich, also als ich aus dem Film kam, ist ja erstmal, ich meine, hier ist ja auch wieder Erwartungshaltung. Ich meine, Steven Spielberg, jeder hat schon eine Steven Spielberg-Erfahrung in seinem Leben gehabt. Ob er mit E.T. auf dem Fahrrad geflogen ist, ob er mit auf See gewesen ist, mit einem Hai unterwegs ist, ob er unheimliche Begegnungen dritten habe, ob er mit Indy den Hut hervorzieht. Es ist ja, ich könnte ja jetzt noch 10 Minuten weiterlegen, ob es die Dinosaurier sind. Also Steven Spielberg hat uns einfach so viel gebracht und jetzt kommt einfach ein neuer. Und selbst wenn The Fablemans irgendwie jetzt nicht so groß war oder West Side Story davor, waren das trotzdem große Filme und spektakuläre Filme und tolle Filme auch. Und da muss ich einfach sagen, als ich rausgekommen bin, hatte ich erstmal nicht dieses Vereinzelte. Aber als ich dann länger drüber nachgedacht habe und auch den Film hat wirken lassen und jetzt auch in Vorbereitung auf diesen Film viele Steven Spielberg-Filme, ist natürlich auch hier oft ein zweiter Blick wirklich schön. Denn nach und nach ist mir aufgefallen, wie zum Beispiel, wie grandios das Spiel von Emily Blunt ist. Das ist unterschätzt. Also das wird ja auch so zum Teil gesagt und das wird ja auch angesprochen. Aber Emily Blunt ist eine richtig grandiose Leading Role. Und das vergisst man und bei diesem ganzen Drumherum, dass er auch wirklich, und Josh O'Connor spielt es großartig, dass man hier einfach auch nicht, die sagen nicht nur, ich sag mal manchmal, es ist auch an der Grenze immer zum Pathetischen, gehe ich mit. Das ist so dieser, vielleicht diese Spielberg-Hollywood-Prise, um die wir doch nicht drum herum kommen. Und vielleicht, das kann man auch kritisieren und sagen, das ist jetzt nicht so meins, weil ich schon so oft gesehen habe. Kann ja auch alles sein. Aber trotzdem, selbst wenn sie diese pathetischen Sätze sagen, haben die für mich Wirkung und sind die glaubwürdig von den Figuren auch gespielt. Und ich habe ja schon die ganzen technischen Sachen auch erwähnt, dass ich einfach sagen muss, nee, das ist ein richtig guter Film geworden.
Ich zitiere trotzdem noch ein paar andere Kritiker. Also erstmal sagen, Rotten Tomatoes, also die Kritiken sind bei 81% guter Kritiken. Das ist ein ziemlich guter Wert. Kein überragender, aber ein ziemlich guter. Publikum ist so bei 70ern, 70% finden ihn gut, also ist auch in Ordnung. Und man kann natürlich jetzt immer, Meinung ist Meinung, ne? Aber ich nehme jetzt mal Robert Hoffmann, der Kritiken macht, und nehmen wir mal unseren Wolfgang M. Schmidt von der Filmanalyse, sinngemäß, genau, also du hast ja eben schon gesagt, manchmal also es war sehr hart formuliert. Und ich fasse jetzt mal so beide Kritiken ein bisschen zusammen. Die sagen, der Film geht ja relativ lange, 2 Stunden und fast 2,5 Stunden. Und dass der Film, also ist ihre Aussage, eigentlich erst am Ende, in der letzten halben Stunde, wir sagen jetzt nicht, was da passiert, dann eigentlich erst richtig interessant wird und dann eigentlich hätte losgehen müssen. Also der hätte eigentlich von der Geschichte her erst nach 2 Stunden anfangen müssen und dann danach, was auch immer wir dann in der letzten halben Stunde alles so erleben, dann hätte die eigentliche Geschichte einsetzen müssen. Das war die Kritik.
Ja, also hier erstmal nochmal zum einen zu sagen, das Ding heißt Disclosure Day und du wirst es nicht glauben, das spielt größtenteils an einem Tag oder beziehungsweise an wenigen in einer Zeitphase und der Film sagt es uns vorher, da jetzt natürlich jetzt mehr Hoffnung zu haben, ist schön. Spricht auch für den Film, dass man scheinbar eine gute Idee hat. Kann man dem aber jetzt nicht vorwerfen, dass er da nicht weitergedacht hat, weil es ihm eindeutig um was anderes ging, wie wir eben schon gezeigt haben. Ich möchte einen anderen geschätzten Kollegen Marne damals zitieren, der gesagt hat, die erste Hälfte des Films fand er grandios und in der zweiten Hälfte fand er ihn nicht mehr so toll. Jetzt sind wir wieder hier. Wer hat Recht? Wer hat Unrecht? Ich glaube, Und das ist eigentlich die große Stärke. Erstens weiß man, dass ein Steven Spielberg-Film immer als Prämisse einen Unterhaltungswert hat. Selbst Schindlers Liste ist im Grunde genommen eine Gewinnergeschichte, wenn man sie mal distanziert von dem harten Thema betrachtet. So, und dann muss man aber immer, und das ist schon, das ist wirklich, als ich Krieg der Welten im Kino gucken war, haben alle das Gleiche gesagt. Alles, was jetzt wieder kommt, Steven Spielberg, große Bilder, das Gleiche. Und heute geht das als paranoider Thriller. Allein die Szenen mit Tim Robbins im Keller oder allein die 11.
Krieg der Welten,
ja. Krieg der Welten oder die 11. September-Thematik, die am Anfang verarbeitet, was die Ohnmacht betrifft. Ja, plötzlich ist das groß. Deswegen scheue ich mich da immer sowas zu sagen wie, er hat nichts mehr zu erzählen, da ist nichts mehr da. Das ist nicht wahr. Es ist viel da. Ich finde, es ist ein Zeitgeistfilm. Auch hier könnte man natürlich kritisieren, warum das Fernsehen die größte Quelle ist. Auch mal hier wieder ein Statement in Zeiten, wo das Internet ja eigentlich viel wesentlich präsenter ist. Aber nur weil jemand aus einer anderen Sichtweise einen Film erzählt, heißt es nicht, dass das nicht zeitgemäß oder ähnliches wäre. Das ist ja trotzdem sein zeitgemäßes Statement. Und das ist einfach da. Und du hast es eigentlich schon perfekt gesagt, als du die Figur vor. Es geht hier um einen Whistleblower. Und es geht darum, was verträgt Menschheit? Und diese Frage, als WikiLeaks damals veröffentlicht wurde, war ja auch in der Gesellschaft. Wie viel Wahrheit können wir ich meine, es kam raus, dass Frau Merkel überwacht wird, dass der BND sie nicht schützen kann. Also ich meine, wenn die nicht mehr geschützt werden kann vor Cyberangriff, wer denn dann von uns? Und das sind also Sachen, wer weiß, wie viel Wahrheit wir als Gesellschaft einfach vertragen können. Und das finde ich so unfair, dass er da, dass diese Stärke gar nicht so gesehen wird, neben der Religionsthematik, die da drin auch sehr stark ist und dem guten Acting, die Technik, alles drumherum. Und egal, wie man den Film jetzt findet, ob die zwei Kritiker oder Mane oder die drei Kritiker dann, ich muss einfach sagen, dass man hier trotzdem sieht, dass hier Macher am Werk sind, die wissen, was sie tun. Und egal, wer jetzt in dem Kino gibt und ob der gefällt oder nicht gefällt, man hat auf jeden Fall jemanden gehabt, der sich eine Gedanken gemacht hat, der das Kino technisch brillant umgesetzt hat. Und wie man es denn schlussendlich findet, ich glaube, da muss man dann doch am Ende selber die Entscheidung treffen.
Das hast du schön gesagt, deswegen Meinungen prallen ja immer aufeinander. Du fandst ihn gut und ich finde ja, das ist das Tolle, dass wir euch da draußen sagen können, schaut euch einfach Disclosure Day an und das ist ja wirklich schon was Besonderes, auch Spielberg im Kino zu sehen. Passiert ja nur alle 3-4 Jahre und man kann das eben tun im Cinestar in Erfurt. Er lief zuletzt im großen Kinosaal. Ich vermute, dass er da bald rausgenommen wird, aber er wird ja weiter hier im Kino laufen, also Disclosure Day anschauen.
Ich habe was gefunden. im Laden.
Okay. Was haben Sie gefunden?
Einen Ort.
Alles ein bisschen geheimnisvoll. Passt auch ganz gut. Das war ein Ausschnitt aus Backrooms. Wir sitzen auch gerade immer noch an einem geheimnisvollen Ort, irgendwo hinter dem großen Kino, ganz versteckt. Und wir wollen über Backrooms reden, der auch ein bisschen Phänomen ist. Und Patrick, wir fangen mal ganz vorsichtig an, weil das Phänomen Backrooms, wir werden auch ein paar Hintergründe liefern. Und wir gehen jetzt mal ganz kurz auf die Geschichte, weil wir wahrscheinlich gar nicht so viel erzählen kann. Ich habe es eben schon beim Trailer auch rausgehört und ihr vielleicht auch. So richtig viel erzählen wollte man im Vorfeld ja nicht. Was darf man denn überhaupt erzählen von der Geschichte?
Ja, das. Naja, man kann schon die Grundprämisse so ein bisschen erklären. Also wir verfolgen den Film im Grunde genommen aus der Sichtweise von zwei Leuten. Einmal von Chiwetel Ejiofor vorgespielten Hauptfigur, der so ein, wie nennt man so ein Möbelwarengeschäft, aber irgendwie leitet. Aber man kriegt da auch mit. Also ich habe den Gag so zwischendrin oder irgendwann ist mir in dem Film dann aufgefallen. Das sind ja nie Kunden. Also wir befinden uns schon in so einer, ja schon fast auch in einer besonderen Welt. Und irgendwann fällt ihm auf, dass es wie so eine Art geheimen Eingang gibt. Und in diesen geheimen Eingang, wenn man da reingeht, kommt man plötzlich in einem ja doch sporadisch gefüllten Raum. Und wenn man das weiter reingeht, merkt man, dass es quasi unendlich weitergeht. Und wir verfolgen quasi in dem Film, wie wir versuchen herauszubekommen, was sind denn das eigentlich für Räume und warum sind die so angerichtet und was ist da los? Und da muss man ganz klar sagen, dass es so angerichtet, dass man natürlich unfassbar viel Interpretationsspielraum hat.
Und du hast gesagt, das ist die eine Figur und dann gibt es auch noch eine andere Figur.
Ja, die Therapeutin von ihm, die natürlich auch so, es ist ja so ein Taschenspielertrick, dass man, das hat man ja schon bei Dario Argento auch, dass man quasi in den Keller geht, dass man quasi noch unter den Kellern noch so wie ein Gewölbe hat und dass das ja, soll ja im Horrorfilm ganz oft, sind ja entweder Dachböden oder Keller, sollen ja auch immer uns so den Boden der Realität und wegziehen, aber man könnte auch sagen, dass das quasi unser Unterbewusstsein ist, in das wir eintauchen und das natürlich von psychologischer Seite so anteilig, hier ist zum Beispiel auch schon für mich eine kleine Kritik, weil man eigentlich hier eine Chance auch ein bisschen vertan hat, dass noch ein bisschen mehr psychologisch zu ergründen, während wir dann doch nur die klassischen, wie soll ich sagen, Werkzeuge des Horrorfilms bedient bekommen.
Also hier gibt es schon mal ein bisschen Abstriche, aber wir kommen ja später nochmal darauf zurück. Wir werden uns erstmal so ein bisschen um die Hintergründe kümmern, also wer den Film überhaupt gedreht hat, weil es ist auffällig, ein sehr junger Mensch, Kane Parsons, gerade mal 21 vor ein paar Tagen geworden und der ist, wie man so schön sagt, Influencer, YouTuber, Filmemacher und es gab wohl schon eine YouTube-Serie, Backrooms, also ich wusste jetzt nichts davon, ich habe es auch jetzt mir nur angelesen und darauf basiert jetzt dieser Film.
Ja, also auch hier, da könnte man auch ein bisschen fies sagen, so wie von Transformers oder jetzt von He-Man, also von Masters of the Universe, da nimmt man so etwas und hat da so episodenhaft was gehabt und das Besondere war einfach, dass man in diesen Räumen war und diese Räume halt immer sehr statisch auch waren und irgendwie leer waren und nur teilweise mit Details gefüllt waren. Und dann ist man das quasi aus der Point of View, also aus der Ich-Perspektive, diese Räume abgegangen und dann war das irgendwie gruselig, weil man irgendwie verfolgt wurde und das sind so klassische Albtraum-Szenarien, die da aufgerufen werden und die hat man einfach versucht, wie so ein Überbau zu setzen, um sozusagen das Mysterium zum einen weiterzuführen und das kann man ganz klar sagen, also wer jetzt hier groß Antworten erwartet, wird sie nicht bekommen und ansatzweise von Erklärungen uns zu geben, aber hier wirklich im Ansatz zu bleiben.
Keine Erklärung. Also es klingt schon fast wie ein bisschen nach David Lynch. Wir wollen keine Vergleiche machen. Vielleicht erstmal nur eine ganz banale Frage. Auch der Film geht ja knapp 2 Stunden. Hält er uns denn die ganze Zeit bei der Stange? Also er geht ja offensichtlich von Raum zu Raum, von Backroom zu Backroom. Also trägt das, ich frage das häufiger, aber trägt das die 2 Stunden oder ist es nach 10 Minuten verpufft, die Idee?
Nee, das trägt schon an. Aber es liegt aber einfach daran, dass man einfach, wie ich finde, auch gute Hauptdarsteller gefunden hat, aber zum anderen auch den Film wirklich immer vorantreibt. Natürlich muss man hier auch wieder sagen, ich weiß nicht, wenn du so eine geheime Tür findest, Reinhard, würdest du jetzt reingehen und so und das erforschen, ganz frei von irgendwelchen Ängsten oder ähnliches, da steige ich ja aus. Also da muss ich auch ganz klar formulieren, da sage ich, das ist für mich unlogisch, da schmunzle ich dann auch und denke mir, tja, das würde ich jetzt ja nicht machen. Da bin ich dann auch so ein typischer Besserwisser im Kinosaal. Das hat mich ein bisschen gestört. Wir verbuchen das einfach mal unter Filmlogik und Neugier. Und ich finde den Vergleich mit David Lynch gar nicht so verkehrt. Ganz einfach, weil auch hier nichts erklärt wird. Und auch hier wir viel mit Bildern und Räumen. Ich meine,
weltberühmt ist ja auch der Red Room aus
Twin Peaks. Twin
Peaks, genau. Also gerade das Räume, da ist schon auch Inspiration zu sehen. Also da hat sich jemand auf jeden Fall, hat er hier auch gezeigt, wo seine Stärken auch liegen. Aber die Besonderheit ist wirklich, dass man, das kann man schon so sagen, um die Frage so zu beantworten, man hat genug Story drumherum und genug Figurenpotenzial, dass die 2 Stunden auf jeden Fall nicht langweilig werden.
Was sind denn, du hast ja schon so Schwächen genannt, man hätte psychologisch noch ein bisschen ausgefeilter machen können, aber was sind denn erstmal Stärken, um damit anzufangen?
Na, das Setting ist schon stark. Also man muss halt auch akzeptieren sozusagen, dass nicht alles erklärt wird und dass die Räume, das Setting ist schon angsterfüllend und man weiß auch nicht, was so für Gefahren dort lauern. Und das ist ja dieser berühmte Suspense auch, des Nichtsehens, wird natürlich auch hier ganz, ganz, ganz viel gezeigt. Also was so diese Horrorelemente betrifft, also ich habe auch einmal zusammengezuckt und ich bin kein Freund von so Jumpscares, also so puh zu machen, hat auch mal funktioniert. Aber an sich, die große Angst, die ich eigentlich hatte vor dem Film oder das Schauen des Films, das war dann doch nicht so schlimm. Also da hat man schon genug Szenerien auch gehabt, wo man sich so mal wohl und auch mal sicher gefühlt hat. Da hätte ich mir auch gerade im Finale mehr gewünscht und ich muss auch ganz klar sagen, ich bin mir nicht sicher, ob es besser gewesen wäre, noch mehr zu erklären oder hat man nicht zu viel erklärt. Das ist immer so eine Sache, wäre ein bisschen mehr Mysterium nicht doch spannender gewesen oder hätte man doch was Intelligenteres als Umbau sich irgendwie ausdenken können, um da mich auch mehr zu befriedigen. Es ist irgendwie so ein Mittelweg geworden und das finde ich schwierig, aber das muss jeder selber entscheiden.
Bislang ist er eine Besprechung, man merkt auch so irgendwie auch so Mittelweg, nicht komplett begeistert, auch nicht komplett enttäuscht. Also das ist ein bisschen, ich habe dich schon euphorischer erlebt. Was ist denn dein Fazit von Backrooms?
Ich glaube, dass das ein Hype ist, der nicht ungerechtfertigt ist. Es hat schon coole Sichtweisen und es ist auch ein Kinofilm, man sollte den auch wirklich gucken und man versackt auch da drin und es ist unfassbar spannend. Also die Szenen, wenn wir in den Räumen gehen, die gehen auch vorbei. Also das ist wirklich, wir sind so angespannt und gehen da auch durch. Aber jetzt um mal so einen direkten Vergleich, es wird auch sehr viel geredet in dem Film, also wenn dann die Antworten gesucht werden, nimmt man sich auch die Zeit sozusagen in die Köpfe der Hauptdarsteller hineinzugucken und Hauptdarstellerin. Aber ich muss ganz klar sagen, im Vergleich so was die Rundheit und auch die Reife eines Regisseurs, und ich will gar nicht auf sein Alter eingehen, also das muss ja kein Alter sein, dass ich da jetzt sage, dass da ein bisschen Schwäche aufkommt. Aber ich finde, dass der Obsession, den wir in der nächsten Sendung ja besprechen, für mich da nochmal ein Stück drüber ist, was so diese Intensität und auch die wuchtigen Szenen. Hier sind die Szenen sehr lang und wir laufen viel und das ist halt eine andere Art des Suspense und des Horrors. Hat aber auf lange Sicht nicht die Wirkung, die vielleicht dann doch andere Horrorfilme fangen, die dann doch den Plot irgendwie voranbringen und hier nicht nochmal, jetzt ist jemand nochmal neugierig, ach, jetzt holt er der dazu und so sich so abzuarbeiten und das eigentlich auch nicht auf hochintelligentem Level, sondern eher so, ja, das ist jetzt eine Idee und der folgen wir mal. Also da muss ich schon sagen, da gibt's Abstriche, deswegen keine Ahnung, ich würde sagen, ein guter bis sehr guter Horrorfilm, aber dem wirklichen Sensation, das heißt ja irgendwie, das ist ja ein Gamechanger oder ähnliches, das ist er definitiv nicht.
Sagt Patrick über Backrooms und wenn ihr euch selber überzeugen wollt, der Film läuft in Erfurt im CineStar an verschiedenen Zeiten, Uhrzeiten pro Tag.
Now when you're sitting there in your silk upholstered chair, talking to some rich folks that you know, well, I hope you don't see me in my ragged company. All that you know, I could never be alone. Take me down, little Susie, take me down. I know you think you're the queen of the underground. Send me dead flowers every morning. Send me dead flowers by the maid. Send me dead flowers to my wedding, and I won't forget to put roses on your grave. Well, now when you're sitting back in your rose pink Cadillac, making bets on Kentucky Derby days, I'll be in my basement room with a needle and a spoon, and another girl to take my pain away. Take me down, little Susie, take me down. I know you think you're the queen of the underground. Send me dead flowers every morning. Send me dead flowers by the May. Send me dead flowers to my wedding, and I won't forget to put roses on your grave.
Es ist schön, auch mal draußen zu sitzen. Der Sommer klopft ja dieses Wochenende an und deswegen sind wir rausgegangen aus dem Studio A, aus der Johannesstraße 156, sind hier an einem Platz hinter dem großen Kino und reden, so ein bisschen habe ich das Gefühl, über kalten Kaffee, aber eigentlich ist es immer noch relevant. Wir haben ja sehr ausführlich auch von Radio Frei, aber auch wir zwei, über den Goldenen Spatzen berichtet. Das Kindermedienfestival vor einer Woche jetzt schon zu Ende gegangen, deswegen meinte ich, fühlt sich schon ein bisschen wie kalter Kaffee an. Nichtsdestotrotz wollen wir ganz kurz, nicht mehr sehr ausführlich, es gibt auch vieles danach zu hören bei Radio Frei. Aber weil du eben, das muss man sagen, von unserem Radio Frei-Team, Patrick, warst du die meisten Tage mit meinem Goldenen Spatz. Man hat dich ja schon erkannt und gegrüßt. Die Festivalleiterin wusste sofort, wer du bist, weil du in Gera auch schon mit dabei warst. Und du musst mal sagen, weil ich war noch nie in Gera beim Goldenen Spatz, da geht's immer los. Wie ist es in Gera, die Stimmung?
Schwierig. Also machen wir es erstmal. Ich finde es erstmal sehr schön in Gera. Und ich muss auch sagen, dass die Kinosäle, also einmal das Kunst- und Kulturhaus oder so heißt das, und einmal das Metropol, ein richtig schönes kleines Programmkino, sollte man auch mal hingehen. Ich habe mich auch mit dem Betreiber mal kurz unterhalten. Die machen jetzt noch einen Kinosaal auf. Also erstmal so. Und in diesem Kulturhaus haben sie auch diese ganzen Stände unten so gemacht, wo die Kinder so interaktiv werden können. Und das hatte schon, also außerhalb der Kinosäle war eine viel bessere Stimmung als in den Kinosälen. Und die Filme, die ich dort gesehen habe, waren wirklich sehr sporadisch besucht. Änderte aber nichts daran, dass die Filme doch zum Teil großartig waren. Deswegen hat das ein bisschen darüber hinweg getröstet. Aber ich muss schon sagen, das ist natürlich schon so ein Gefühl von, ach schade, da gibt es was. Und gerade wir beide, die ja auch das Medium Film ja auch als sinnvolles Medium unserer Gesellschaft ansehen, finden das natürlich schade, dass nicht so viele Leute da so hinkommen. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob es weniger Schulklassen da irgendwie gibt oder weil das ja auch dort geboren ist und Gera sich ja auch immer rühmt, dass das ja ihr Kinder- und Kinderfestival ja geworden ist. Finde ich es denn doch irgendwie schade, dass es dann doch irgendwie so naja, doch irgendwie schwächer besucht ist als Erfurt.
Und dann bist du ja quasi mit umgezogen nach Erfurt an dem besagten Mittwoch, also genau in der Halbzeit. Und das war dann schon wie so, also ich stelle mir das immer so vor, als wenn man vorher irgendwie im Sommer da ist und also jetzt, oder nehmen wir mal, als wenn man vorher irgendwie im Wald gelebt hat und plötzlich ist man wieder unter ganz vielen Menschen.
Ja, naja, ja. Nein, die Snackabteilung war größer.
Nein, also ich muss ganz klar sagen, hier, das, ich weiß nicht, ob die, weil es auch in einem, also es haben ja nur zwei Filme, waren ja im Hirschlerhofer, die ich übrigens beide dort gesehen habe, die Aufführungen, ist einfach eine ganz andere Dynamik und als Highlight ist natürlich die ausverkaufte Kinosaal 1 Vorstellung von Der letzte Wahlsänger inklusive Gebärdenübersetzung parallel zum Film. Da war eine Stimmung, das war Festival, das war laut, das war wild, ich habe Leute auch getroffen. Also man hätte da auch wirklich so ein Happening noch draus machen können und das ist so, gerade wir beide, die ja doch zweimal die Woche ins Kino gehen mindestens, kennen da auch ganz andere Stimmungen in Kinosälen, ist das wirklich wie ein warmer Sommerregen.
Und das ist auch ein gutes Stichwort, warmer Sommerregen, denn am Ende gab es dann die Preise, 9 goldene Spatzen und noch 3 Extrapreise am Erfurter Zughafen. Und ich war mit unserem jungen Kollegen Vincent unterwegs, der auch mit zum Goldenen Spatzen-Team gehört hat. Und wir haben dann auch mal so einige Gewinner gefragt, also mal zur Erinnerung, besten Langfilm Mein Freund Barry im fiktionalen Bereich, im nicht-fiktionalen Bereich Football's Family, aber auch ein Kurzfilm wie Engine of Love wurde von der Jugendjury prämiert. Wir hören einfach mal in die Stimmung hinein nach der Preisverleihung. Ich und Vincent gehen durch die Reihen und vorher gibt es noch ein paar Takte Musik. Zughafen statt, Halle 6. Und natürlich sind auch viele Leute, die am Zughafen beschäftigt sind, auch da, zum Beispiel Jens Kobe. Hallo erstmal.
Hallo, Reinhard.
Wie kommt's, dass du hier bist? Also die Neugier winkt oder sind Kinder hier involviert von dir? Wie kommt's?
Ich will alles gucken, ich will einfach nur gucken, ob alles so ist, wie wir es besprochen haben im Team. Und weil die Veranstaltung ja jetzt losgegangen ist, ich habe jetzt meinen Dienst angefangen, will jetzt einfach nur gucken, ob alles so ist, wie wir es besprochen haben im Team, ob alles so aufgebaut ist, wie die Stimmung ist, ob alles läuft und dann freue ich mich und bespreche kurz mit meinen Kolleginnen und Kollegen und dann mal schauen. Was.
Du bist mit dafür zuständig, das alles mit zu koordinieren, aufzubauen, das musst du mal unseren Hörern und Hörern erklären.
Ich bin hier für die Halle 6 mit zuständig, in enger Zusammenarbeit mit Andi Welskop, der ja Geschäftsführer vom Zughafen ist, vordergründig auch die Halle 6 und da haben wir jetzt die letzten Tage vorbereitet. Wir haben ja im Moment gerade Hauptsaison, Hochsaison und da jagt eine Veranstaltung die nächste und da gehen auch mal schnell Sachen, werden schnell auch mal Sachen vergessen, unfreiwillig, aber deswegen müssen wir halt alle gemeinsam mitdenken und dran arbeiten und hier hinten sein, dass alles so ist, wie es gewünscht ist.
So, vielleicht noch, ich werfe mal hier nur das Badehandtuch aus. Oder sitzt jemand neben Ihnen? Gut. Jemand, der Produzent des Gewinnerfilms, doppelten Gewinnerfilms, Mein Freund Barry, hat einmal einen Spatzen bekommen und auch noch eine besondere Auszeichnung vom Ministerpräsidenten des Landes Thüringen, Marcel Wolfisberg. Hallo.
Hallo. Guten Tag. Hallo.
Ich kann mir vorstellen, man kriegt ja immer mal Preise und so, aber das ist schon außergewöhnlich, wenn man den Hauptpreis auch kriegt für diesen Film mit.
Ja, absolut. Also wir haben ja nie damit gerechnet. Wir waren sehr stolz, dass wir überhaupt eingeladen worden sind. Barry ist ja eine Schweizer-deutsche Co-Produktion. Da hoffen wir natürlich, dass wir die Türe beim Goldenen Spatz aufmachen konnten, aber dass wir gleich hier jetzt den Hauptpreis. Damit haben wir natürlich nicht gerechnet und wir sind total glücklich und bedanken uns herzlich dafür.
Wie hilfreich ist eigentlich so ein Preis, dass man so einen Preis bekommt? Mein Freund Barry ist ja schon im Kino auch gelaufen. Also bekommt er jetzt nochmal so einen Schub in irgendeiner Form? Hilft das für das nächste Projekt? Also was kann so ein Preis im positiven Sinne anrichten?
Ja, also im positiven Sinn, Preise sind immer Auszeichnungen. Man hat etwas gut gemacht, nicht ich, sondern mein ganzes Team. Wir alle haben etwas Gutes gemacht. Jetzt in diesem Land, Deutschland, ist er schon ausgewertet. Aber wir haben in Norwegen vorletzten Monat 2 Preise gewonnen und Norwegen ist noch nicht ausgewertet. Das heißt natürlich für einen Verleiher vor Ort, der hat schon einen Preis gewonnen im Land für den besten Film. Auch vom Publikum hat er einen Preis gekriegt. Das könnte eine Möglichkeit oder eine Chance sein, in diesem Land im Kino zu starten. Also es generiert mehr Mut, nicht unbedingt mehr Geld, aber mehr Mut bei den Verleihern, vielleicht über das TV hinaus zu gehen bei der Auswertung.
Es geht ja um einen Hund, Barry. Und zwar welche Rasse? Wir haben jetzt getippt, Bernardiner. Ist es ein Bernardiner?
Genau. Das ist ein Bernardiner. Gibt seit 1000 Jahren diese Hunde. Und ich glaube, alle Menschen oder die meisten Groß und Klein, die kennen den Bernardiner mit dem Fässchen. Nicht alle kennen den Namen Barry, aber der Hund mit dem Fässchen, das ist schon so eine Schweizer IP, die, ich glaube, rund um die Welt die meisten Menschen kennen.
Ich möchte mich ganz herzlich bei den Leuten bedanken, die das hier überhaupt technisch möglich machen. Vielen, vielen Dank.
Also ich will mich erstmal vorstellen, ich bin Vincent vom Radio Freie.
Hallo Vincent.
Und wird mit dir jetzt das Interview führen.
Hallo, ich bin Simon Albers. Ich bin 43 Jahre alt, doppelter Spatzpreisträger heute geworden und kann es eigentlich immer noch gar nicht fassen. Ich bin Hauptdarsteller bzw. Moderator von Wuselgusel und bin auch bei Togo im Radio und im Fernsehen auch noch zu sehen und bei Social Media und. Ich weiß selber gar nicht, wo ich überall bin.
So. Wie hilfreich ist für dich der Preis?
Der ist sehr, sehr hilfreich, weil genau das, was ich mache, hat nie ein direktes Feedback. Es ist immer, wir machen etwas im Radio, wir machen etwas im Fernsehen, wir machen etwas vor der Kamera, das guckt sich jemand an, aber ich weiß nicht, wie der reagiert. Vielleicht machen sie die ganze Zeit, oh Gottes Willen, was ist denn das für ein Mist? Oder die sagen halt, hey, das ist cool. Und dieser Preis sagt es halt, dass die Menschen, für die das gemacht ist, natürlich auch für die Erwachsenen, sagen, das ist cool, was du machst. Und das finden wir so cool, dass wir dich mit einem Preis auszeichnen und sogar mit 2. Also ich bin überwältigt.
Wie fühlt es sich für dich an, hier als 2-mal Preisträger zu stehen?
Es ist so skurril. Es waren ja 2-mal hintereinander direkt. Es waren 2 Kategorien hintereinander. Und ich bin einfach runter von der Bühne, habe mich hingesetzt und musste wieder aufstehen und wieder vor. Und so ich hatte so das Gefühl, dass alle sagten so, hä? Der war doch gerade schon. Und ich habe auch gedacht, so, oh Gott, das kann nicht sein. Das kann echt nicht sein. Und es ist also positiv. Und ja, das ist, ich kann, man muss es mal selber gemacht haben. Jeder sollte da draußen mal einen doppelten Preis gewinnen. Wirklich. Und nicht im Supermarkt, sondern so. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Vielen, vielen Dank an alle.
Und die letzte Frage wäre, wo kommt der Preis für dich an den Ort des Vertrauens?
Ich möchte den Preis an wichtige Orte stellen. Einmal in mein Studio, wo ich wirklich immer drauf gucke und es immer sehe. Und dann kommt der andere Preis zu meinen Herzensmenschen in Berlin, wo ich sehr, sehr viel bin. Und die mir so viel Kraft gegeben haben, dass ich sage, nicht nur ihr sollt das sehen und meinen Dank sehen, sondern ich möchte auch immer wieder mit euch zusammen daran erinnert werden.
Immer die hier so. Zusammen.
Also es ist wirklich nur, ich sammle nur ein paar Eindrücke ein. Also ja. Deswegen, also Radio Frei aus Erfurt.
Okay.
Jetzt esst ihr erstmal. Das ist das Wichtigste. Deswegen ist es auch nur eine Frage. Mhm. Sophia von der Jugendjury steht mir gegenüber. Ihr habt Engine of Love ausgezeichnet. Wie lange habt ihr diskutiert, ehe ihr dann den Gewinnerfilm gefunden habt?
Boah, das war im Februar oder März, deswegen weiß ich es gerade nicht mehr so genau. Phoebe, wie lange haben wir diskutiert für Engine of Love?
Länger.
Vielleicht, ja, es waren, also wir haben uns dann 2 Wochenenden ja getroffen, viele Filme gesichtet und schon immer gesagt, okay, der Film gefällt uns oder der nicht. Also waren dann schon mehrere Stunden gewesen, auf jeden Fall.
Dann schon letzte Frage, ihr wart ja der Goldene Spatz jetzt mit dabei, das Kurzfilmprogramm, ihr habt da mit moderiert.
Ja.
Das ist ja schon auch außergewöhnlich. Wie fandet ihr das? Wie war das, so immer auf der Bühne zu stehen, die richtigen Fragen auszuwählen?
Ich fand es sehr aufregend, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht, weil eben die Antworten auch sehr interessant waren von den ganz interessanten Frauen, die uns geantwortet haben, die Filmschaffenden. Und deswegen hat es sehr Spaß gemacht. Also ich fand es cool.
Boah, Das sieht lecker aus. Mir gegenüber stehen zwei Gewinner vom Goldenen Spatzen, vom Kurzfilm Engine of Love. Mutter und Tochter, nämlich Alice Rose und Mirabelle Rose
Brillt.
Vielen Dank. Erstmal Glückwunsch, das Wichtigste. Wie geht's euch gerade?
Also ich war den ganzen Nachmittag total aufgeregt, weil ich hatte nur so kleine Hinweise bekommen, aber nicht so starke Hinweise, dass ich tatsächlich sagen konnte, ja, bestimmt wird das so sein, dass du gewinnst. Und deswegen musste ich die ganze Zeit da sitzen und denken, nein, 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 du wirst nicht gewinnen, damit ich mich nicht ärgere, falls es nicht der Fall ist. Deswegen bin ich immer noch aufgeregt und freue mich total.
Und sie stand da eben auch auf der Bühne. Wie geht's Ihnen?
Ja, ich fand es echt toll. Das war schon sehr spannend, also unerwartet. Ich bin davon ausgegangen, dass einer der Langfilme, die in den großen Kinos lief, gewinnen würde. Aber es kam doch dann am Schluss ein kleiner Hinweis und ich so, oh Gott, vielleicht gewinnen wir. Und da war ich einfach total froh.
Die Jungfilmjury hat entschieden. Man kann jetzt nochmal sagen, also der Film geht 21 Minuten und vielleicht kann man, ohne zu viel zu erzählen, aber das war ja schon Inspiration, auch die Musik, die Sie gemacht haben, mal in den Nullerjahren. Engine of Love ist auch ein Titel von Ihnen.
Ja.
Und vielleicht könnt ihr nochmal erzählen, was der Ausgangspunkt des Films war. Die Musik offenkundig und wie ging es dann weiter?
Tatsächlich war es nicht die Musik, sondern die Idee, inspirierende Frauenfiguren neu zu erzählen, nämlich aus meiner Kindheit, als meine Mutter und ich immer sehr viele tolle Frauenfiguren in Filmen und Geschichten in Büchern gelesen haben. Und ich wollte das irgendwie zurückgeben und habe dann plötzlich gedacht, warum nicht bei meiner Mama anfangen, die so ein tolles Musikwerk hat, mit dem man einen total coolen, poppigen Nullerjahre-Film machen kann.
Da steckt, genau, poppig trifft's gut. Ich habe bunt gesagt und farbenfroh. Als das dann immer konkreter wurde, auch mit der Musik, wie haben Sie dann, als Sie das erste Mal den Film gesehen haben, Engine of Love?
Also es war wirklich sehr berührend. Es war so ein bisschen wie unser Leben zu sehen, so abgespult. Und ich bin ja früher dann aufgetreten, also ich trete immer noch auf, aber ich bin aufgetreten in so ein Krankenschwesterkostüm und Brautkleid und Cowboyhut, also so verschiedene Charaktere. Performance-mäßig habe ich bei meinen Auftritten auch gemacht. Und das dann plötzlich dann so wieder zu entdecken, aber gleichzeitig die Mutter-Tochter- und Scheidungskind-Geschichte zu sehen, so gut erzählt, so nah, sage ich mal, auch an die Realität und doch irgendwie auch fiktional. Weil es hatte ganz viele Elemente, die nicht direkt von uns kamen, aber es war wirklich wie so eine Zeitreise für mich.
Ich bin Elio aus Liechtenstein.
Und ich bin die Edda aus Thüringen.
Und ihr seid von der Kinderjury?
Ja.
Was fühlt ihr jetzt, nachdem das jetzt vorbei ist?
Es ist ein gutes Gefühl. Also, es war schön und cool.
Sehr viel Spannung fällt jetzt ab, weil wir waren vorher sehr aufgeregt. Aber jetzt ist es sozusagen schon so, ja, dass man sich wieder entspannen kann.
Und was waren eure Aufgaben für die Preisverleihung?
Also, zuerst mussten wir die ganze Woche Filme gucken und diese bewerten. Und dann mussten wir hier jetzt die Gewinner, ja, den Preis ihnen halt geben.
Ja, genau, wir mussten den Preis, also den Goldenen Spatzen, an verschiedene Filme oder Kurzfilme verteilen und ja.
Was ist euch von diesem Abend, aber auch von den letzten Tagen in Erinnerung geblieben?
Viele coole Treffen und sehr coole, auch dass wir gesehen haben, sozusagen, ich fand nämlich cool, dass auch Julian moderiert hat.
Also die Filme natürlich und als wir im Schwimmbad die Rutsche zu siebt runtergerutscht sind.
Gut, dann danke ich euch für das Interview und wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag.
Dankeschön.
Danke.
Soweit ein paar Eindrücke von der Preisverleihung bzw. von der Situation nach der Preisverleihung. Ich bin mit Vincent durch die Reihen gegangen. Patrick hat sich da wohlverdientermaßen zu dem Zeitpunkt ausgeruht, weil du vorher schon eigentlich alle Kinosäle leer geschaut hast, auch viele Preisträgerfilme gesehen hast. Und du kannst ja auch nochmal einschätzen, wie du es so fandest, wer da so was bekommen hat. Mein von Barry hat ja schon als Stichwort genannt, Engine of Love von der Jugendjury. Ausgezeichnet.
Beide großartige Entscheidungen haben wir ja beide auch gesehen. Gerade das Team um den besten Kurzfilm war ja wirklich toll. Da war ja auch die Komponistin, die Mama auch dabei. Es war wirklich greifbares Kino. Mein von Barry, muss man schon sagen, war aber auch der A-Klasse-Film des Festivals, wenn man so von den Bildern mal guckt. Also da hat man schon gesehen, okay, ihr hattet Ausstattung. Ulrich Tukur spielt mit, war ein bisschen größer. Der Football-Film war dahingehend, weil er sehr schonungslos war. Und das fand ich ganz stark, dass die Jury das auch erlebt hat. Ich weiß nicht, wie du es fandest, den haben wir ja auch zusammen gesehen. Aber da waren ganz schöne Kandidaten drin, die, wenn die nicht Football spielen würden, vielleicht sogar eine Gefahr für die Gesellschaft wieder spielen gehen würden. Und das fand ich ganz toll. Die Kurzdoku, die hatten wir ja auch im Interview zum Blindenfußball, war ja auch, ist ja auch prämiert worden. Also, und der Kurzfilm, ich weiß gar nicht, mit Gleis 12, wenn ich mich nicht...
Linie 12.
Linie 12 war schön, dass wieder auch für die Nachwuchstalente, das ist wieder ein Abschlussfilm aus Baden-Württemberg geworden. Ludwigsburg, da sind ja immer gern gesehen. Und das ist so ein richtig schöner, kurzer Arthouse-Film, der einfach so in einer fiktionalen Welt uns ein, zwei Dinge irgendwie präsentieren möchte. Ich hoffe, dass der irgendwann auch nochmal online gestellt wird, weil da waren schon schöne Sachen dabei. Und da muss ich ganz klar sagen, Chapeau an die Jury, alles, was ihr prämiert habt, kann ich gut mitleben.
Und wir sagen auch gerne meinen Freund Barry, weil der eben so toll war. Er läuft aktuell jetzt nochmal im großen Kino, im CineStar. Ihr könnt ihn am Wochenende jeweils um 13.45 Uhr schauen. Und falls ihr das nicht schafft, Montag bis Freitag jetzt läuft er ab 14.05 Uhr. Guckt er nochmal unter CineStar.de. Wirkliche Empfehlung.
Um seinen Platz kämpfen. Ich lasse ihn nicht einfach sterben. Hast du ihm schon einen Namen gegeben?
Einen Namen?
Ja, Barry. Barry, weil er keine Angst hat.
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin auf Radio Frei.
Thank you.
habe eine Reise gemacht, die der Traum eines jeden in diesem Land DDR an der Grenze zwischen Ost und West